Freunde, Buongiorno, Steffen hier, abseits der Fußball-Podcast, Folge 240. Heute natürlich wieder mit dabei, der Björn. Natürlich mit dabei, der Wallet. Natürlich mit dabei, meine Wenigkeit. Und unser lieber Freund, wir feiern ihn unter anderem als Moderator und Reporter bei The Zone. Bitte erheben Sie sich Applaus, Laola-Welle für Mr. Matthias Esch. Lehnt euch zurück, genießt diesen Podcast. Wir quatschen unter anderem über die Nationalmannschaft. Wir quatschen unter anderem über Borussia Dortmund und vieles, vieles mehr. Lehnt euch zurück. Genießt diesen Podcast. Hatte ich gerade schon gesagt, aber das kann man nicht oft genug sagen. Are you ready? Das war noch. Das hat echt Spaß gemacht. Alright, baby. Then here we go. So, Freunde, buongiorno, abseits der Fußball-Podcast, Folge 240. Ich werde hier noch ein bisschen mich mit dem Licht beschäftigen. Ich hoffe, ich störe nicht. Das ist schon ruhig. So ist besser. So, und wir fangen direkt an. Wir haben knackige, sagen wir, 2,5 Stunden. Dann gucken wir das Spiel. Das Spiel der Aufzeichnung mit dabei natürlich. Björn. Francesco und Tiet, meine Damen und Herren.
Hallöchen.
Danke, grüß mein Freund.
Mit dabei, wir Freunde nennen ihn auch die Zwiebel.
Die habe ich heute nicht auf dem Kopf.
Ja. Frisch aus der Soccerhalle und er konnte natürlich noch duschen. Mohamed, Walid, Yusuf. Meine Damen und Herren, ja, Applaus wird alles noch eingespielt. Dankeschön. Und wir freuen uns sehr. Ein lieber, lieber, lieber Freund dieses Podcasts, ein absoluter Podcast-Moderations-Superstar. Und er hat mir eben, das ist noch ganz wichtig, ich muss es ablesen, er hat mir im Vorgespräch zu dieser Folge gesagt, ich soll ganz beiläufig noch erwähnen in der Anmoderation, dass er The Zone erfunden hat. Gut, er hat The Zone erfunden. Bitte Applaus für Matthias Esch!
Vielen Dank, vielen Dank. Schönen guten Abend.
Matthias, habe die Ehre. Vielen Dank. Du bist jetzt, glaube ich, das dritte Mal dabei. Wir freuen uns sehr. Lass uns direkt anfangen. Im Moment, also je nachdem, wann ihr das natürlich guckt, jetzt im Moment spielt oder gleich spielt Ungarn gegen Deutschland. Lass uns direkt mal anfangen, damit wir nicht sagen, es gab Wettbewerbsverzerrungen. Matthias, wie ist dein Tipp Ungarn gegen Deutschland?
Ja, wir nehmen auf um 23.54 Uhr. Es war ein super Spiel. Also letzten Endes wurden wir top unterhalten.
Und bei die Aufstellung der Kracher hat alles richtig gemacht.
Bei diesem ganz knappen 3:1 für die deutsche Mannschaft. Chris Führich ja heute als einzelne Spitze haben wir gesehen. Das war aufregend. Auch Felix Metscher mit diesem wirklich leicht auszusprechenden Namen auf der 10 war ein voller Gewinn. Und am Ende gab es den 37. Sieg in der Amtszeit von Julian Nagelsmann, obwohl er nur 14 Spiele hatte. Also das ist wirklich, es läuft in Deutschland aber wieder. Wir sind wieder wer.
Aber was auf jeden Fall funktioniert, wir müssen aber auf jeden Fall nochmal über den VAR reden. Das kann so nicht weitergehen.
Ja, das war heute wieder ein Skandal. Also, dass der gar nicht zur Arbeit kommt, das hätte jetzt wirklich auch niemand erwartet. Also, dass er wirklich, also dass es enge Entscheidungen gibt, schwierig. Aber dass er heute irgendwie dann mal nach Köln, es wird ja immer nach Köln geschaltet, außer wenn man mit mir redet, weil ich wohne in einer richtigen Stadt. Und
Hallo? Bitte kommentieren, bitte schreiben Sie an matthias.esch@liebergott.com.
Darauf ein Kölsch.
Da, so, oder aus meiner heißgeliebten Abseitstasse.
Mm. Ja, guck. Kurze Zwischenfrage. Warum sind Tassen so ein Ding? Warum will jeder Deutsche immer, ich mache so ein Kneipenquiz und da hat jemand zu mir gesagt, verkauf Tassen. Und ich habe gesagt, du hast ja nicht mehr selbige im Schrank. Es kauft doch keine Sau eine Tasse von so einem blöden Quiz. Ich habe schon fast alle Tassen verkauft. Warum wollen alle Tassen haben? Was ist das?
Der Steffen war auch komplett heiß auf die Tasse von vom Dings, wie hieß der? Badesalz.
Ja, stimmt, ja. Ich hab mir leider keine. Aber das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist so ein
Merchandise-Artikel, bei dem kannst du nichts falsch machen. Da kannst du jetzt politisch nichts rein und raus interpretieren. Da gibt es ja diesen flapsigen Spruch, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, aber ich glaube, es tut so keinem richtig weh, oder? Bei allen anderen Sachen denkt man, oh, das ist wieder politisch unkorrekt oder so. Aber gibt es da eine Tasse zum
linksrum nähen Fist? Können? Gibt eine Tasse. Ich muss noch einen Link erstellen in so einem Shop und so. Da habe ich natürlich, wie ich bin, alles verpennt, habe längst Tassen verkauft über die klassische Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber darf man das noch sagen? Ich weiß nicht.
Aber, ich weiß, schwierig. Wir werden nachher auf jeden Fall im Schnitt nochmal einiges bearbeiten.
Nein, also es wird ein Link folgen, könnt ihr von Baller Baller, heißt das Fußballquiz, ganz beiläufige Werbung, könnt ihr Tassen kaufen.
Also danke fürs Weihnachtsgeschenk, Matthias. Dreimal reicht. Also,
so, ihr kauft ein Ticket für die nächste Ausgabe am 9. Januar, plus eine Tasse für ein Zwanni, kannst du nicht sagen. Also das ist wirklich.
Als wäre es vom Laster gefallen. Da kannst
jetzt
du
musst
sagen.
Du aber bei der Folge, wenn du die hochlädst, um 23.56 Uhr, musst du schreiben, bezahlte Werbung, weil ich habe jetzt hier, nee, ich zahle ja gar nichts. Unbezahlte Werbung.
Ist nee, egal. Wir bezahlen weiter ja geht. Dich noch, geht ja her noch per PayPal raus an süßemaus18@gmail.com.
Ich dachte, wir machen es direkt über Knuddels.
Knuddels.de ist auch meine Startseite.
Lass uns doch mal gucken. Fußball. Ja.
Das gibt es ja immer.
Wie geht's denn weiter mit dem Löw? Achso, nee. Warte. Ich bin nicht so ganz up to date.
Oh, heute willkommen ich dich schon.
Lass uns doch bitte mal Frage an Herrn Dr. Professor H.C. Esch und Frage an die Runde. Was macht Julian Nagelsmann so richtig, was vorher so falsch gemacht wurde? Also man hat ja das Gefühl, die Leute gehen schon mit einer choreografierten Laola-Welle ins Stadion. Löw hat es nicht mehr gerissen, Flick hat es nicht mehr gerissen und jetzt Nagelsmann. Ist es nur die Ansprache, ist es die Taktik, ist es das neue Mindset? Sagt es mir bitte.
Ich fange mal ganz schnell an, weil mir ist was aufgefallen. Ich wusste, dass diese Frage kommen würde, obwohl wir nicht drüber gesprochen haben.
Wie Schwesterl im Geiste.
Ich gucke nämlich sonst nicht so viele Länderspiele, habe ich gedacht, da muss ich mich ja innerlich wenigstens auf die Fragen vorbereiten. Und mir ist aufgefallen, jetzt schnallt euch an, Julian Nagelsmann ist der erste Bundestrainer seit Franz Beckenbauer, der noch keinen Skandal an der Backe hat. Ich zähle es euch auf. Hansi Flick und die Gänse. Jogi Löw hat sich jede Woche in die Hose gefasst vor laufender Kamera. Jürgen Klinsmann, ja gut. Ja. Rudi Völler und das Weizenbier. Wer war da noch? Erich Ribbeck, das war sowieso ein Skandal, dass er überhaupt Bundestrainer war. Also Julian Nagelsmann, das läuft alles so wie auf Schienen. Weil
ja, er ist auch noch nicht so lange, er ist noch nicht so lange im Amt, dass er hätte schon was reisen können. Also.
Ja gut, wenn man jetzt natürlich nochmal die Highlights des heutigen 3:1 gegen Ungarn sieht, sieht man natürlich, wenn man genau hinschaut, schon ein paar Skandale. Aber es ist ja Wahnsinn. Also da ist ja bei dem Mann, klappt es einfach. Ich finde es schon fast wieder unsympathisch. Ich mag ja diese eckigen Typen, die, weiß ich nicht, sich aber in die Hose greifen.
Das machen oder wir doch so alle mal, oder? Also
richtig.
Mal, ich habe es noch nie gemacht.
Bitte?
Ja, wenn man noch
nicht hat, jetzt gerade im Moment mit der Hand in der Buchse.
Stimmt, das sieht ein bisschen so aus. Ja. Nein, also er ist noch skandalfrei. Ich glaube, das hilft schon mal.
Die Frage ist natürlich, wie lange ist er noch skandalfrei? Ja, kann ja ruckzuck gehen. Ja, Jogi Löw war auch jahrelang skandalfrei und dann kam irgendeine EM, wo er sich in die Hose gegriffen hat.
Ja, wobei diese Fahrt da damals in München da auf diesem Kickboard da, das war ja schon ein Skandal. Das war ja schon, also.
Ja, der das hat das alles ja bei Bayern schon gemacht. Ja,
also das hat seinen Skandalismus bei den Bayern schon verpulvert und dann.
Hat schon vorgezogen. Und wo hat er getanzt? Bei RB Leipzig. Yeah. Hat er vor der Kamera getanzt.
Ja, also das war kein Skandal, das war ein Drama. Also das war.
Danke.
Das war. Da kommt bestimmt noch also, was. Ich glaube, da ist der Gerichtstermin folgt noch für diese nach dieser Hüft-OP. Das sah wirklich, also. das war schon hart an der Grenze. Aber was meint ihr, also auch im Hinblick auf so lang ist es nicht mehr hin zur Weltmeisterschaft. Ist da eine Chance vorhanden oder gibt es dann wieder drüber Aussichten, was das Thema betrifft? Oder glaubt ihr, dass wir echt was reisen können? Weil der Nagelsmann irgendwie die Jungs so anpackt, dass er wieder sagt, wir haben Bock auf Gewinnen, wir gehen mit dicken Coronas aufs Feld. Also entdeckt ihr irgendwas, weil im Endeffekt sind es mehr oder weniger die gleichen Spieler, mehr oder weniger. Aber entdeckt ihr was beim Nagelsmann, wo ihr sagt, ich glaube, das ist der ein oder andere Schlüssel, der zum Erfolg jetzt geführt hat und zu dieser Dominanz vor allen Dingen?
Ich glaube schon, also der hat Hunger. Ja, beim Flick habe ich diesen Hunger nicht gesehen. Vielleicht war er gesättigt vom Six-Tubel bei Bayern, keine Ahnung. Bei ihm siehst du, er will gewinnen. Als Trainer, ja, von draußen siehst du, dass er gewinnen will. Allein schon, dass er nach dem Ausscheiden, nach der EM sagt, ah ja, dann dauert es halt 2 Jahre, bis wir Weltmeister werden. Da siehst du schon, dass er will. Und ich finde auch, was er anders macht, ist, er nominiert anders. Ja, bei Flick und beim Löw, da waren ja immer dieselben Spieler dabei, egal wie schlecht die in der Liga waren, bei ihren Mannschaften, ja, die waren immer dabei. Aber beim Nagelsmann ist es nochmal ein Tick anders. Der guckt auch, natürlich hat er seine Stammspieler, aber der guckt auch auf die Leistung und tauscht auch mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler aus. Mhm. Beim Flick also wäre der Goretzka immer noch dabei.
Da ist auf jeden Fall was dran, finde ich auch. Ich glaube, so im Hinblick auf die WM 2026 ist so ein bisschen das Problem, vergisst man oft in diesen Zwischenjahren bei den Länderspielen. Es ist am Ende eine knallharte Qualitätsfrage, wer Weltmeister wird. Also natürlich brauchst du so ein bisschen Glück. Früher hat man gesagt, Deutschland ist Turniermannschaft. Dann hat man sich da so reingeackert. Aber wenn man mal auf die letzten großen Turniere guckt, da war eigentlich Portugal fast die letzte Mannschaft, das war übrigens die in die Hose fassen EM 2016. Das war eigentlich die letzte Mannschaft, die es noch so geschafft hat, mit ein bisschen weniger Qualität, mit Ausnahme eben von Cristiano Ronaldo, den Titel zu holen. Da ist die heutige portugiesische Mannschaft eigentlich viel besser als die damalige. Aber wenn du jetzt mal auf Spanien zum Beispiel guckst, also das wird schon auch die französische Nationalmannschaft eigentlich von der ganzen Qualität her, würde ich jetzt Deutschland da nicht auf einem Level sehen, weil du hast vorne bist du angewiesen auf die Kollegen Füllkrug und Kleindienst. Also ja, klar sind es ganz gute Stürmer, aber das ist natürlich im Weltvergleich jetzt so zur spanischen Offensive mit Lamine Jamal und was weiß ich nicht wem da vorne. Also das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Klar hast du Wirtz und Musiala, die überragende Kicker sind. Aber hinten, musst du erstmal gucken, dass du so Spieler wie Hummels, das einer mal war bei der WM 2014, dass du so einen überhaupt erstmal groß ziehst. Da gibt es irgendwie viele Kandidaten, aber keiner ist so richtig jemand, der in diese Führungsfußstapfen tritt. Auch ein Thomas Müller ist nicht mehr dabei, ein Toni Kroos und so. Ich persönlich finde das toll, was Julian Nagelsmann da macht. Es macht auch wieder Spaß, diese Spiele zu gucken. Gerade jetzt bei diesem 3:1 war toll, auch die Tore.
Mega.
Wunderbar.
Aber gut, das machen
wir. Ja, der ist ja wie gesagt nicht. Aber nein, also insgesamt ist das natürlich eine absolute Weiterentwicklung, die nötig war, weil man hat es ja in dieser Doku mit Hansi Flick zur WM in Katar gesehen. Wow. Da war ganz vieles, hat überhaupt nicht funktioniert.
Aber Matthias, diese Wunschlichter, da müssen wir zwei nochmal drauf zurückkommen. Also das fand ich schon sehr, es hat mich diese Wunschlichter und dann haben sie doch da irgendwas ins Wasser gelassen und jeder darf sich einen Wunsch beäugen. Das war Albert.
Also schon ziemlich cool. Weißt du, wie das war? Das war ab und zu ist man mal so alle paar Jahre ist man auf eine Hochzeit eingeladen, wo man vorher denkt, es wird richtig geil, dann wird es richtig scheiße. Jeder ist in seinem Leben mal auf einer Hochzeit, wo er nach Hause geht und so, ich war mal auf einer Hochzeit, hoffentlich hört derjenige das jetzt nicht. Alles Gute nochmal.
Nein, ruhig, Namen, ich schmeiß raus,
Matthias. Da ist jemand mit Dudelsäcken aufgetreten, das war wirklich so bizarr.
Aber nicht die Braut, oder?
Nee, aber die haben mitgesungen. Es war alles ganz merkwürdig. Es war so eine sehr nette Leute, aber die hören ganz viel Metal immer. Und zwar quasi so eine Metal-Hochzeit. Und da sehe ich mich nicht. Egal.
Aber ich finde immer den ungebumsten Kumpel schön, der so reingeht, der ist nach irgendwie einer Stunde schon hackedicht und sagt, ich gebe denen maximal 3 Jahre.
So. Das ist richtig stimmt. So ein Moment war das aber auch mit den Lichtern. Das
hat liebe Grüße an Leini. Davon abgesehen, wollte ich sagen.
Wo ist denn Leini überhaupt?
Wo ist denn der Leini hat, wie soll man sagen, der hat den Verein gewechselt. Der macht jetzt mittlerweile, macht so einen Podcast zum Thema Liebe, Zwischenmenschlichkeiten, Tantra-Massage. So. Nee, ich weiß nicht.
Ich wusste, mein Podcast-Partner Christian Schiffer hat ja auch einen neuen Podcast. Bestimmt der, ja.
Bestimmt der. Walid, sag doch mal, hast du, oder anders gefragt, hättest du gedacht, dass nach dieser unfassbaren Jürgen Klopp-Mania, und es war quasi die einzige Antwort auf dieses Amt des Nationaltrainers in Deutschland, war Jürgen Klopp, dass Nagelsmann so funktioniert und was meinst du, wo sind da die Schlüssel und wo sind da, dass der bei den Bayern so vom Hof getrieben wurde und jetzt rockt er so die Nationalmannschaft?
Naja, bei Bayern habe ich damals schon gesagt, war es einfach die Zeit, die ihm nicht gegeben wurde. Und auch nochmal auf die Aussage von Matthias zurückzutreffen mit den qualitativen Spielern, Lamine Yamal und was nicht alles. Ich glaube, vielleicht ist das auch ein Vorteil, weil so auf den einzelnen Spielern weniger Druck liegt und es eher auf die Mannschaft verteilt ist. Und bei Spanien hast du dann halt vielleicht den einen, der sagt, ey, ich mache jetzt das, ich mache das, ich mache das. Bei Deutschland ist dann aber, okay, der macht das und der macht das, dass es halt alles ein bisschen aufgestückelter ist. Und also ich finde auch, ich habe jetzt nur die Highlights vom letzten Spiel gesehen und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, ein Havertz, den habe ich früher nicht wirklich gemocht, aber jetzt auch von seiner Spielweise und einfach, da, der hat sich ja auch nochmal weiterentwickelt, die Spieler an sich haben sich nochmal weiterentwickelt und wie lange ist der Nagelsmann jetzt Trainer? Ein Jahr?
Eineinhalb
Jahre und
ich finde... Ein Jahr.
In der Zeit hatte er einfach die Zeit, um die Mannschaft weiterzuentwickeln. Ich finde, das siehst du auch. Und grundsätzlich ist Nagelsmann einfach ein komplett anderer Typ als ein Flick. Zum Ersten ist er mal viel jünger und ich glaube, das tut dann auch den Spielern ganz gut, weil er anders mit den Spielern umgeht. Oder jetzt hatte ich einfach das Gefühl auf dem Platz, dass die Harmonie sehr, sehr passt. Und das ist einfach über die Zeit entstanden. Wenn du auch siehst, die Vlogs von den Spielern oder vom DFB-Team, was da so nebenbei auf dem Platz passiert, wie gut die sich da ja verstehen, auch beim letzten Turnier. Da haben die sich irgendeinen Baum gekauft, um den die sich alle gekümmert hatten, hatten riesen Spaß dabei. Sowas ist es halt. Und das sind so diese kleinen Dinge, die dann mit den Erfolg ausmachen, würde ich sagen, wo dann den anderen noch antreibt, diese 5% mehr zu geben, obwohl er schon fertig ist. Oder obwohl er schon kaputt ist.
Es ist auch der Kollege Bonsai, ist mein neuer Lieblingsnationalspieler. Also wenn er den jetzt noch ausstellt, dann werden wir
herzliche Einladung. Also das wäre wirklich ein Skandal, wenn wir den nicht als Gast nicht. Da würde ich eine Tasse drauflegen, hier abseits der Ding-Dong-Podcast. Björn, was meinst du, was Rudi Völler, wie Rudi Völler noch in diesen Erfolg integriert ist, oder weil du hast, ich habe nochmal ein Video gesehen, glaube ich, bei Insta oder TikTok oder was es alles gibt. Rudi Völler besucht bei irgendeiner Amateurmannschaft und betritt mit Kaffeetasse, betritt den Raum, wirklich total tief. Dann spannt alles, wirklich, ich weiß, irgendwas dritt, viert, fünft Klasse liegt und dann irgendwas aus der dritten, vierten, fünften Klasse und dann ist er kurz, hält eine Ansprache, alle sind natürlich irgendwie total fasziniert, Rudi Völler ist im Raum und gibt dann so ein paar Tipps und wie wichtig ist, dass der Trainer sich auch vernünftig artikulieren kann, dass der eine gute Sprache hat, was nicht verkehrt ist, wenn man ab und zu mal gewinnt, das tut natürlich auch gut. Also was meinst du, wie Rudi Völler in diesen ganzen Prozess integriert ist, hält er sich komplett raus? Wie siehst du das als Fan von außen?
Ich glaube, Rudi Völler ist da schon mit integriert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Rudi Völler mit so einem Fachwissen, was er hat, sich da so zurückhält. Aber er geht eher weniger wahrscheinlich an die Mannschaft, sondern spricht mehr mit Nagelsmann. Und ich glaube auch, dass Nagelsmann sich Tipps auch von Rudi Völler holt. Wäre ja dumm, wenn er es nicht macht. Ja, Rudi Völler, Fußballfachmann. Ja, was hast du gesagt? Übernächste Woche ist er bei uns hier im Podcast.
Ja, wir sind gerade in Planung. Also entweder kommt er als Nikolaus vorbei oder aber wir sind noch in Verhandlung. Ich weiß nicht, ob es ins Kostüm passt. Und vor allem, man darf nicht vergessen, Völler hätte locker den Platz einnehmen können. Der hat, glaube ich, zwischendurch als Interimstrainer zwei Spiele gerockt und ist dann aber so groß und so cool und sagt, nee, es ist nicht mehr, da muss eine andere Generation her, ich hole den Nagelsmann. Also er hätte auch locker sich auf den Stuhl setzen können, hätte sagen können, ich bin der große Rudi Völler, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Die haben zwei Spitzenspiele gemacht, war wieder ein großer Aufschlag und sagt, nee, ich werde nicht Trainer. Die Bild hat ihn schon da in diesen Posten reingeredet und er sagt, nee, wir probieren es mit dem Nagelsmann, das ist ein guter Typ, ich vertraue dem. Und plötzlich präsentiert er den Nagelsmann. Also verrückt. Und das, dann hast du heute so ein 3-1. Was uns allen wahnsinnig gut gefallen.
Man darf auch nicht vergessen, den Sandro Wagner. Das Duo ist halt auch das, was es ausmacht. Weil immer wenn ich den Wagner angucke, wenn ich dem ins Gesicht gucke, ich finde, der hat so ein sympathisch provokantes Gesicht.
Da muss ich direkt an Matthias Esch denken. Das ist wirklich.
Ja. Wenn ich mal gesucht werde, dann steht das am Fahndungsfoto. Sympathisch. Ja. Haben Sie, kennen Sie diesen Mann?
Ja. Der Matthias war bestimmt einer, der hat in der Schule geschnipst beim Melden, oder?
Nee, der hat sich gar nicht gemeldet. Der wird einfach drangenommen.
Ist ein bisschen wie hier. Aber ich habe Sandro Wagner mal interviewt tatsächlich und das war auch wirklich ein schlimmer Moment für alle Umstehenden, weil da haben sich da so zwei sympathisch provokante Menschen getroffen. Wir haben uns natürlich auf Anhieb super verstanden. Das war in Bochum nach dem Spiel und wir haben eigentlich die ganze Zeit nur über Currywurst geredet, weil da gibt es im Pressebereich so eine super scharfe Currywurst. Und irgendwann meinte ich dann, du Sandro, es tut mir total leid, ne? Aber wir müssen jetzt auch mal das Interview machen. Und er so, ach so, ja, ja, klar. Und er ist super. Also es war nur ein kurzes Interview, aber super Eindruck, super Typ, super sympathisch. Einfach einer, dem du auch sofort glaubst, der sich nicht zu wichtig nimmt, hatte ich den Eindruck. Also er hat ja noch selber irgendwie erzählt, dass er in Bochum mal mit dem FC Bayern über irgend so ein Loch in der Erde gefallen ist und so, weil der Rasen ist ja halt öfter mal schlecht und so. Und also ich glaube, ist ein großer Faktor. Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen, ja.
Matthias, also muss jetzt nicht irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern, aber sag doch
bitte aber mal.
Sag doch mal bitte, wie hat sich das denn mit der Zone ergeben, dass du plötzlich bei der Zone warst?
Es war am selben Tag, das ist kein Witz. Es war derselbe Tag. Da war ich für MML als Reporter unterwegs und hatte mich bei The Zone beworben und dann wahnsinnig nett. Liebe Grüße gehen raus an den Kollegen Alex Schlüter. War der auch schon mal hier zu Gast in dem Podcast?
Noch nicht, aber vielen Dank für die Connection.
Ja, ist gar kein Problem, die 20 Euro oder kauf halt eine Kasse. Aber auf jeden Fall.
Meine PayPal-Adresse ist, ja?
Ja, richtig. Richtig, @paypal.de. Und auf jeden Fall, wir standen da zusammen und Alex Schlüter war dann noch bei The Zone und Sandro Wagner war doch The Zone-Experte und ich habe die beiden, das war aber vorher abgesprochen, dass wir ein Interview machen. Und dann war das vorbei, dann habe ich zu Alex gesagt, ich habe mich übrigens bei The Zone beworben und ich glaube, er wusste da schon, dass er geht und meinte einfach so, ja, übrigens, der Chef ist ja heute hier im Stadion. Dann habe ich gesagt, was, wie, wo? Und dann meinte er, ja, auf der Pressetribüne, der kommt manchmal zu den wichtigen Spielen und das war damals diese knappe Dortmund-Saison in Bochum, wo Adeyemi da den Elfmeter nicht bekommen hat. Historiker erinnern sich.
Bitte, ja.
Auf jeden Fall, Bayern-Fans lachen sich gerade tot. Auf jeden Fall, ja, da war dann der Chef, der für meinen Bereich da verantwortlich ist und dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, du, moin, ich habe mich bei euch beworben, wie sieht's aus? Und er so, ja, super, super Bewerbung, schön, dass du hier bist. Ich wollte dir antworten, ich habe es noch nicht geschafft. Wir telefonieren, weil ich habe so eine Initiativbewerbung geschickt, total geil, hast du lustig gemacht und dann ging das alles ganz schnell. Das ist jetzt so 13, 14 Monate her, dann hatte ich da so 2, 3 Gespräche nochmal und dann sollte ich auch erst was ganz anderes machen und dann meinte er irgendwie, nee, wir haben hier so Champions League Magazine, da brauchen wir jemanden für die Vorberichterstattung, Nachberichterstattung, das macht jetzt einfach du. Machst jetzt einfach du. Und ich so, ja gut. Und so ist es dann. Und dann war jemand krank letzte Saison, dann war ich Field Reporter, jetzt bin ich bei hier, mach ich immer die Highlights aus dem Stadion, bin ich jetzt bei Dortmund Barcelona und so. Das, so funktioniert diese Welt halt manchmal. Das ist, ja.
Und das
er hat halt nur zwei Telefonnummern und Alex Schlüter ist ja gegangen und dementsprechend musste ja.
Ich glaube, mich erinnern zu können, das war kurz nach deinem Auftritt bei Abseits der Fußball-Podcast. Matthias, bitteschön.
Ja, das hatte ich ihm, das war auch die Bewerbung. Ich habe ihm einfach die ganze Folge geschickt. Dementsprechend werden jetzt bestimmt auch viele andere Medienchefs oder Chefinnen oder von großen Partnern und Firmen das hören und sagen, ach, der Steffen, der macht's
mal. Ja, ich hab nur eine Einladung bekommen zur neuen Edeka-Werbung und Love Island, da habe ich bei gesagt,
nee, da habe ich... Oh, bei Love gesagt. Island sehe ich dich.
Also ich sehe dich eher bei Adam und Eva.
Ich sehe dich ja, bei Edeka, aber bei Edeka sieht dich niemand. Das finde ich auch gut. Sieht dich
aber ich verspreche, wenn der Esch mitmacht, komme ich auch zu Adam sucht Eva. Esch, möchtest du meine Eva sein?
Ja, ich wusste, dass ich irgendwie den Eva-Part kriege. Was ist denn so? Traut man mir gar nicht zu, dass ich. Also lass ganz schnell das Thema wechseln. Tolle
Dienst. Ja. Katzenbabys. Haben Sie Katzenbabys, die Sie verkaufen? Nein, ich wollte sagen, wir haben ja noch einige Themen. Eben, wie war das denn? Du hast ja auch Klopp mal interviewt.
Ja, nee, ja, also jein. Also ich, du meinst wegen dieses Erdinger-Projekts, ne?
Jein, auch. Aber ich wollte auch fragen, was du also wie für dich damals die Meldung war, als es hieß, der Kloppo macht es mit also fängt ja bald an mit Red Bull. Bist du da aus allen Wolken gefallen? Weil das ist, war ja ein großes Thema jetzt zuletzt und es gibt ja immer wieder Plakate und Schriftzüge etc. Ja. Oder ist das Job ist Job?
Der Matthias hat mich gedisst.
Stimmt, du hast so ein Video hochgeladen. Was war das nochmal? Ich muss mal kurz Nasenspray nehmen, dann kannst du ja erzählen, wie ich dich im Internet beleidigt habe.
Der hat mich gedisst und hat mich nicht markiert.
Das ist dir eigentlich so ein Skandal.
So bin ich auch zu der Saison gekommen. Ja.
Aber also Björn, sag doch mal, was war genau? Du hattest
erzähl doch nochmal, ich weiß nicht. Ich hab so ein provokantes Video gemacht gegen Klopp. Ja, weil er ja jetzt zu RB Leipzig ist und was weiß ich was. Und dann hast du mein Video in deine Story gepostet und ich weiß nicht mehr, was du dazu geschrieben hast. Irgendwas so, aber
nichts
so.
Schlimmes.
Nichts Schlimmes, aber so leicht gedisst.
Aber wann naja, pass auf, also ich finde es mit Humor, weißt du sowas? Nein, also ich bin dir ganz ehrlich. Ja. Es gibt etwas, das ich, das hat jetzt aber nichts mit dem Video zu tun. Generell, es ist halt nirgendwo so leicht im Leben direkt so eine richtig starke Meinung zu haben wie beim Fußball. So, jeder hat immer zu allem sofort so eine riesen Meinung. So,
oder in der und, Ehe, je nachdem, also gut so,
ja. Ja, immer, dahin gibt es aber immer nur ein paar. Das ist ein ganz anderes Thema.
Die hat recht.
Auf jeden Fall. Richtig. So, da ist es schneller abgekürzt. Nein, aber die Sache ist halt, sich da jetzt so an Jürgen, hast du nicht gemacht, aber haben viele andere gemacht, sich da jetzt so an Jürgen Klopp abzuarbeiten, finde ich immer so ein bisschen, das ist mir ein bisschen zu doppelmoralisch, weil ich will erstmal einsehen, wie Manuel Basser mal gesagt hat, der die Kohle nicht nimmt. So, natürlich ist Red Bull im Fußballkosmos der umstrittenste Konzern, den du dir überhaupt aussuchen kannst. Und als ich das im Radio, habe ich das noch so richtig klassisch, morgens verpennt um 7:30 in der Küche gehört, da ist mir fast die Kaffeetasse aus der, die Abseits der Fußball-Podcast-Kaffeetasse aus der Hand gefallen. Das konnte ich wirklich gar nicht glauben.
Nur damit begleitet.
Richtig. Der Henkel war
bitte weiter, ich bitte
aber,
weiter.
Ja, auf jeden Fall. Nein, also es hat mich schon im ersten Moment sehr schockiert und dann war aber sehr zeitnah mein zweiter Gedanke, dass ich gedacht habe, ja mein Gott, das macht ja total Sinn. Es macht Sinn für ihn, es macht Sinn für das Unternehmen und es, so ist halt der Fußball und jetzt, so ist es ja ein bisschen her, finde ich das eigentlich fast erfrischend, weil genau dieses Denkmal Jürgen Klopp, er war ja immer so der Oberheilige und das fällt jetzt so ein bisschen. Ich bin ja Dortmund-Fan. Natürlich, ich habe Jürgen Klopp vergöttert für diese Zeit. Also das war das Geilste, was ich jemals fußballtechnisch erlebt habe. Diese beiden Meisterschaften auf der Südtribüne. Du bist, habe ich letztens noch irgendwo anders gesagt, du bist zum Heimspiel gefahren. Das war wie wenn du alle zwei Wochen auf einer übertrieben geilen Party eingeladen bist. Und du wusstest schon vorher, egal, das Spiel war irgendwann egal. Du bist da hingegangen und du wusstest, du wirst heute einen geilen Tag haben. Du wirst einen geilen Tag haben. So, weil die so geil spielen, dann verlieren die auch mal, scheißegal. So, und das werde ich natürlich ihm nie vergessen und das geht auch vielen anderen so. Und der wird sowieso irgendwann mal Bundestrainer. Und dann werden es auch nach, dann gewinnt er 3 Spiele und da wird es auch keinen mehr interessieren. Julian Nagelsmann war vorher bei Hoffenheim und bei Leipzig. Also ich bitte euch. Also natürlich ist es ein bisschen was anderes, aber ich sehe es nicht ganz so eng, ich kann aber auch die Traditionalisten verstehen, die sagen, das ist ein Verrat, ein Verkauf am Fußball, weil auf der einen Seite sich hinzustellen und zu sagen, I'm the normal one und Tradition und dann dahin zu gehen,
ja, ist natürlich hart. Aber hat es ja vor 2 Jahren schon gesagt, dass er das, dass er nicht versteht, warum da dieses Red Bull-Bashing irgendwie permanent vorhanden ist und dass das, dass diese ganze Infrastruktur einfach spannend ist und dass sie das gut machen, dass es darum geht, Fußballer irgendwie voranzubringen. Und also drum werfe den ersten Stein. Also welcher Verein, da musst du echt zum Amateurfußball, wo du sagst, also jeder Verein braucht die Kohle und will irgendwie wirtschaftlich und jeder nimmt die Fernsehgelder. Also heute im Profifußball noch sich über den Bereich irgendwie Kohle, Geld und Finanzen aufzuregen, ist doch irgendwie von vorgestern, wo du sagst, also da kann Dortmund, Frankfurt, Bayern, also die sind auch alle froh, wenn sie mal einen Spieler verkaufen, wie die Eintracht für 100 Millionen, wo du sagst, natürlich nehmen die das Geld, natürlich brauchen wir, sagt da aber wie kann das ist ja Menschenhandel, wo du sagst, auch Freunde, also ich war auch ein bisschen erschrocken am Anfang, aber dann, wenn du dich halt so ein bisschen reindenkst in ihm, sagst, ja, das ist ein Job und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendeinen da draußen von den Meckerern gibt, der gesagt hätte, wenn ich das Angebot bekommen hätte, auf gar keinen Fall.
Ist jetzt abgelehnt.
Auf jeden Fall, zu Recht. Ich hätte auf ein Angebot von Coca-Cola gewartet. Ja, Freunde.
Ich finde, ja, was dazu auch oft vergessen wird, ist, oder was ich so geil an dieser Position finde, ist, dass er halt wirklich, oder dass die Position so vielfältig ist. Der ist ja jetzt wirklich nicht nur für eine Position, ja, oder für eine Mannschaft, sondern wirklich, er ist einmal in New York, dann ist er mal da. Und ich glaube, er war jetzt lang genug an nur einem Punkt, dass er sagt, okay, Punkt 1 auch Familie, klar, aber dass er seine Frau überall hinnehmen kann, ein bisschen reisen. Also mich hätte diese Position auch auf jeden Fall gereizt. Selbst wenn es jetzt nicht so ein Millionengehalt wäre, hätten mir auch 50.000 im Jahr gereicht.
Wie geil, also mega. Jan, ich wollte ganz kurz auch aufgrund der Zeit, ich hätte noch zwei, es gibt natürlich noch Tausende von Fußballthemen, national, international. Ah, irgendwie, weißt du, mein Lieber, servus. Aber ganz kurz für mich, einer der wichtigsten Themen gerade für den Fußball-Podcast, habt ihr Mike Tyson-Kampf gesehen?
Ja.
Regie, nicht ins Mikrofon,
sag mal, bitte. Live auf Netflix mit Hängen und Würgen.
Eieieiei.
Ich hab's nicht gesehen.
Ja, aber war es jetzt, Björn, war es gefaked, war es nicht gefaked, war es irgendwie, ging es jetzt Tyson, wieder um den Rückkampf gegen den Bruder oder was? Oder?
Nee, Tyson ist einfach zu alt.
58.
Ja, also das hat man gesehen. Das ist, in der ersten Runde hat er sich 2-3 Mal noch gut bewegt und dann hast du halt gesehen, die Beine sind schwer, keine Beinarbeit dabei. Ja.
Peinlich, kann man nicht anders.
Aber es war halt cool, einen Mike Tyson trotzdem noch mal im Ring zu sehen irgendwie, ne?
Ja, aber Netflix hat komplett
abgekackt.
Oha, ich habe nur irgendwie
Hate gehört. Aber der Frauenkampf davor war krass. Die haben sich richtig, richtig gegeben. Die eine hat einen Cut gehabt, da hat das halbe Augenlid runtergehauen.
Danke, Björn, für die Info. So.
Ja, bitte. Jetzt ist der Podcast ab 18.
Ich werde es mir auf jeden Fall, ich bin gerade ein bisschen Dings.
Konzentrat, bitte.
Ja, Konzentrat. Einmal mit Profis. Ja, und lass uns auch bitte mal tatsächlich ein bisschen ernsthafter werden. Wir haben es ja mitbekommen, das Thema Fußball, international, Nations League, es wird immer politischer, es geht immer mehr darum, auch Farbe zu bekennen oder seine Meinung zu äußern, teils irgendwie verbal, teils aber auch mit irgendwie mit Fäusten und allem drum und dran. Frage an die Runde, kriegen wir es hin, dass wir den Fußball national, international irgendwann wieder ein bisschen, ich sag's mal vorsichtig, weniger politisch, weniger, also dass diese Bühne, die natürlich irgendwie eine große Plattform ist, eine große Bühne ist, aber wir hatten jetzt zuletzt, also es ist viel passiert, wir haben es mitbekommen, aber Frankreich, Israel wurde dann ein Hochsicherheitsspiel, also wirklich Hochsicherheitsspiel mit unfassbar vielen Polizisten und ich sehe in einem Bericht dann einen Vater mit seinem Jungen, wo ich denke, boah, da die Waldfee, da wäre ich jetzt nicht so gerne vor Ort und der Vater sagt, mein Sohn hat heute Geburtstag, der ist, glaube ich, 5 oder 6 geworden. Mein Sohn hat heute Geburtstag, der hat die Karten vor Ewigkeiten bekommen. Wir gucken uns heute das Spiel an. Also kann man irgendwen in die Verantwortung ziehen, dass das, was jetzt gerade passiert, zwischen den, also dann vorher in Holland und irgendwie, dass man das ein bisschen in irgendeiner Form abgedämpft bekommt? Seht ihr da irgendeine Möglichkeit?
Also ich glaube, das ist schwer, weil Fußball ist ja immer, das klingt jetzt wie so eine blöde Plattitüde, aber es ist nun mal einfach so, Fußball ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. So, und ich glaube, wir leben gerade einfach in wirklich sehr bewegten Zeiten. Also wenn man mal zurückdenkt, uns trennen jetzt hier und da vielleicht ein paar Jahre jeweils von nach oben und nach unten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt hier jeder Einzelne ist, aber letztendlich sind wir ja in einer ähnlichen Zeit aufgewachsen. Und eigentlich muss man ja sagen, dass so, klar war die Medienberichterstattung damals eine andere, aber so in den 90ern, vielleicht bis zum 11. September, teilweise auch noch danach, gab es sehr ruhige, also verhältnismäßig global ruhige Zeiten, zumindest wenn du so privilegiert in Deutschland aufgewachsen bist und wenig von vielen, da gab es die Konflikte natürlich auch, aber da hast du relativ wenig davon mitbekommen. Das hat sich natürlich jetzt seit dem Ukraine-Krieg massiv verändert und da kann man jetzt auch darüber diskutieren, ja, ist das gut, ist das schlecht? Der Ukraine-Krieg an sich ist natürlich ganz furchtbar und auch der erneuerte, verschärfte Konflikt im Nahen Osten ist ganz furchtbar. Aber vielleicht hat der Fußball natürlich, ist Frankreich-Israel ist ein schlechtes Beispiel, weil das fand ich auch sehr belastend, das zu sehen. Also wirklich fand ich auch extrem schade irgendwie, dass so eine eigentlich sehr erfreuliche Veranstaltung für sowas irgendwie auch irgendwie missbraucht wird oder so. Aber vielleicht geht es ja auch andersrum. Also vielleicht hat man ja auch die Möglichkeit mal bei Paarungen, die anstehen und wo man schon vorher weiß, ah, das ist hier politisch vorbelastet, auch mal die richtigen Zeichen zu setzen. Das wäre natürlich dann was, wo die Verbände einfach in die Pflicht genommen werden müssen, wo man auch vielleicht aus der WM in Katar mal gelernt hat, weil da hat man es ja einfach komplett verkackt. So, und man darf es auch nicht vergessen, es ist in 10 Jahren ist, das steht jetzt schon fest, eine WM in Saudi-Arabien. So, das ist jetzt wieder für alle ultra weit weg und dann denkt man sich, ja, ach mein Gott, da müssen wir uns jetzt keine Gedanken drüber machen. Sollte man aber vielleicht mal ein bisschen früher, zumindest als jetzt vor der WM in Katar, weil wie gesagt, da war es wirklich so schlecht, wie es nur irgendwie ging. Und da hast du ja dann eine Möglichkeit, auch irgendwie mal eine klare Kante zu zeigen und so. Aber wenn du dann siehst, dass die UEFA zum Beispiel bei der Champions League-Auslosung, das ist ja ein relativ kompliziertes System da jetzt, wer da auf wen trifft und so, in diesen mit diesen Setzlisten und so. Und die da werden politisch heikle Paarung von vornherein vermieden. Und ich glaube, das ist auch die Haltung der UEFA. Und ich kann es irgendwie verstehen, weil du willst halt die Konflikte bei den Spielen möglichst klein halten. Also wahrscheinlich ist es in der Praxis richtig, aber was halt fehlt, finde ich immer, ist diese zweite Ebene. Irgendwie dann auch, dass mal jemand Offizielles sich wenigstens mal dazu äußert und auch mal irgendwie sagt, und es ist die Aufgabe des Fußballs, man muss ja nicht immer super politisch sein, aber vielleicht wenigstens mal darauf aufmerksam zu machen, dass es bei solchen Spielen, wenn sie denn nicht vermeidbar sind, friedlich bleibt und einfach mal darüber redet. Und das passiert halt nie. Es gibt dann immer diese Paarung, da gibt es dann Stress und dann die Verantwortlichen, die stehen dann immer alle so in der Ecke und sagen so, ja, ist jetzt doof, ne? Aber also vielleicht, also da fehlt mir immer sowas, wo man vielleicht mal ein positives Zeichen setzen könnte, das jetzt nicht unbedingt von Adidas mit irgendeinem T-Shirt oder so kommen muss, sondern einfach mal ein ganz klares, kreatives, unverfängliches Zeichen im Sinne des Friedens, wo da kann ja auch keiner was gegen sagen, wenn du das richtig machst.
Ich glaube, es ist auch einfach schwer, oder Wallet? Ich glaube, es ist einfach auch schwer, weil es, ich glaube, das ist so ein bisschen auch, wir haben ja momentan ein paar Themen im Fußball, was so diesen Bereich betrifft und du hast das vorm Stadion, du hast Aktionen im Stadion. Aber ich glaube, im Endeffekt weiß der Fan an sich, wir können uns hier relativ weit aus dem Fenster lehnen, weil wir den ganzen Spaß und den ganzen Zauber hier finanzieren. So, also wir kaufen Merchandise, wir kaufen die Tickets, wir kaufen The Zone, wir kaufen. Wir
den ganzen Sender.
Ja. Also wir finanzieren den ganzen Zauber hier und wenn es die Fans, deshalb kannst du im Endeffekt, normalerweise müsstest du ja wirklich sagen, auch für Themen wie, die vielleicht ein bisschen kleiner sind, Bengalos im Stadion etc. pp., was es da alles für Themen gibt, die immer wiederkehren, aber im Endeffekt kannst du keine wirklich drakonischen Strafen rausballern, weil du weißt, wir brauchen die Fans, weil die kaufen die Wurst im Stadion, die kaufen das Bier, die finanzieren den ganzen Zauber hier und deshalb ist es, glaube ich, schwer. Du kannst nur versuchen, an die Vernunft zu appellieren, aber so, dann weißt du halt auch nicht, wie es dann in den, ich glaube, Niederlanden war es, also ja, wer hat jetzt angefangen? Dann hast du, okay, da musst du irgendwie die Bilder analysieren, dann musst du, okay, wer hat jetzt angefangen, aber der hat den ersten Stein geworfen, dann hast du da manchmal vielleicht auch den einen oder anderen Fan dabei, der jetzt vielleicht nicht in der Schule auf irgendwie in Hochform war, sondern halt seine Zeit mit anderen Sachen verbracht hat, dann hat er vielleicht das ein oder andere alkoholische Getränk intus und dann wird es halt wirklich schwer. Also ich glaube, es ist ein spannendes Thema. Man kann echt nur Fingers crossed, dass das irgendwann wieder ein bisschen ruhiger wird. Das orientiert sich natürlich auch an dem, was, wie der Matthias sagt, auf dem Planeten passiert. Und wenn du halt diese Konflikte hast, projiziert sich das dann und dann hast du das im Fußball und dann nutzen das die Fans und zeigen irgendwie und jagen sich da gegenseitig. Ja, aber ich glaube, es wird auf
jeden Fall. Ich finde gut, dass du leichte Themen mitgebracht hast.
Ja, ich also, wollte.
Ja. Generell, was haben wir denn noch? Also, ich will gar nicht wissen, was die zweite Frage ist.
Wo hat der Matthias seine zweite Hand gerade?
Ja. Das ist der Reklamierarm von Manuel Neuer, der geht direkt hoch.
Oh! Dann lass uns doch bitte mal. Du bist Dortmund-Fan, Matthias.
Ja.
Da fällt auch mir nichts mehr
zu. Wie lange bleibt Şahin noch? Das ist seine Frage.
Ernsthaft darauf antworten?
Ja, das ist Steffen seine Frage eigentlich.
Das war Steffens Frage eigentlich, ja.
Ich glaube, dass Nuri Sahin verdammt lange noch Trainer von Borussia Dortmund bleibt, weil also erstmal setzt man ja niemanden hin in dem Alter, wo man dann denkt, wenn es dann nicht läuft, dann schmeißt man den raus. Es gibt da so ganz verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen. Zum einen ist es ja auch so, dass, wenn man ehrlich ist, ist es eine kostengünstige Variante für Borussia Dortmund, weil wenn man jetzt, es ist so. Nein, aber ganz ehrlich, der macht ja Traineeship da. Nein.
Initiativbewerbung.
Initiativbewerbung, genau. Ja. Hat auch Alex Schlüter eben vermittelt, den Job. Grüße. Aber ganz ehrlich, das ist ja klar, auf der einen Seite sieht das gut aus, wenn Alonso mit Leverkusen so einen jungen Trainer hat, ehemaliger Spieler, und dann ist das so erfolgreich, dann denkt man sich, können wir ja auch mal probieren und so. Aber er ist ja bislang so gut wie gar nicht schuld, weil was soll er machen, wenn nur Amateure oder also aus der zweiten Mannschaft Spieler auf der Bank sitzen, den willst du da einwechseln. Also so, natürlich hat er ein paar Sachen gemacht, die man besser hätte machen können, zum Beispiel Sabitzer auf diese Position da am Anfang zu stellen, das war einfach dämlich. So, warum macht man das? Der hat ein Top-Champions-League-Finale gespielt und auch bis dahin war er endlich angekommen beim BVB und dann versaut man ihm das. Da gibt es ja auch gar keine Not.
Es gab schon Fehler, aber ich glaube,
in der Situation würde jeder von uns Fehler machen, weil der Druck ist enorm, der Kader ist einfach nicht gut zusammengestellt, da wird einfach an den falschen Enden gespart, du hast hinten einfach, fehlen dir eigentlich zwei Verteidiger, dann fehlt ein richtiger Backup für Julian Brandt, ja, eigentlich auch ein Backup für Gerassi, weil Bayer ist jetzt eigentlich auch kein klassischer Stürmer, also da fehlt es wirklich überall, oder du machst da was ganz anderes und sagst, ist alles in Ordnung, wir versuchen in die Champions League zu kommen und das schaffst du wahrscheinlich mit Hängen und Würgen und dann machst du da mal einen Punkt. Und dann stellst du dich aber auch in der Kommunikation, auch wenn eine Frage der Kommunikation hin und sagst, wir sind Borussia Dortmund, wir haben jetzt mal eine Umbruchsphase, wir versuchen Vierter zu werden und dann ist Ruhe im Karton. Aus dem DFB-Pokal bist du sowieso rausgeflogen, in der Champions League verkaufst du dich bislang gut, kannst du auch machen, oder nicht?
Ich finde eigentlich, Dortmund hat auch eine gute Nachwuchsarbeit. Ja, warum nicht den gleichen Weg gehen wie Barcelona aktuell?
Naja, ich glaube, guck mal, das habe ich letztens schon mal irgendwo gesagt, du musst ja eine Sache sehen. Wenn du jung bist und du kriegst einen neuen Job, eine neue Chance, dann sagen immer alle, das ist eine Chance. Ne? Also das ist deine Möglichkeit. Wenn jetzt aber alle anderen, die sonst immer die Arbeit in deinem, vergleichs mal mit einem Büro gemacht haben, auf einmal krank sind und ist keiner mehr da. Ist auch keiner mehr da, den du fragen kannst. Ist auch keiner mehr da, der dich entlastet. Und auf einmal musst du diesen Job machen, ohne dass dich jemand darauf richtig vorbereitet hat, ohne dass dir jemand vorher gesagt hat, von Anfang der Saison an, du wirst diese Aufgabe bekommen, dann stehst du da. Und dann musst du die Kohle aus dem Feuer holen. Also weiß ich nicht. Also das ist dann, glaube ich, schon... eine Herausforderung, die für viele dieser jungen Spieler viel zu groß ist in der aktuellen Situation. Dieser Kader ist zu klein, zumindest für die öffentlichen Ansprüche, die es an Borussia Dortmund gibt. Also musst du entweder deine Ansprüche intern runterschrauben und das wahrscheinlich dann auch irgendwann so kommunizieren, oder du musst dich im Winter, musst du dann wirklich mal Geld in die Hand nehmen und dich verstärken und versuchen, die Saison zu retten. Aber eine dritte Variante, so wie es aktuell läuft, gibt's nicht. So,
also das ist im Prinzip das, was ich meine. Ja, Ansprüche runterschrauben, wirklich die Jungen ranlassen, aufbauen. So war es ja, als Klopp gekommen ist, auch.
Ja. Ja,
man stand kurz vorm Abstieg, glaube ich, mit Thomas Doll damals.
Ja, ist 13. geworden.
Dann kam Klopp. Ja, und dann hat er die Jungen hat er rangeführt. Ja, ein Großkreuz, hinten links, wie heißt
Schmelzer.
Schmelzer, danke. Ja, Piszczek wurde geholt von Hertha. Ja, der war eigentlich offensiver Spieler. Kagawa für 500.000 Euro aus Japan geholt.
Lewandowski war auch noch ganz jung.
Lewandowski
damals auch.
Lukas Barrios, ja, war von Lewandowski. Die waren alle jung und die wurden alle langsam rangeführt. Und es war, glaube ich, wann ist Klopp gekommen? 2009? 2008. Ja, und 2011 sind die das erste Mal dann Meister geworden wieder. Also, jung aufbauen, bisschen ranführen, bisschen die Ansprüche runterschrauben und dann will es auch wieder.
Ja, in Chef der ist Zeit, traurig irgendwie bei dem Thema. Schein, das macht mich richtig traurig, das Thema.
Los, ich mach der BVB
ganz schwarz-weiß bei dir im Hintergrund geworden.
Ja, ich wollte auch gerade die Fahne hissen. Für mich bei BVB sitzt, also wobei ich auch sagen muss, ich finde diesen Vergleich Schein und Alonso einfach hinken, weil beide haben komplett anderes Zeug im Gepäck. Aber davon abgesehen, für mich das Hauptproblem beim BVB sitzt auf der Tribüne. Für mich die erste Amtshandlung, Watzke und Sammer weg. Bitte irgendwie holt euch ein Häuschen auf Ibiza, am besten zu zweit, macht da eine kleine WG auf, irgendwie, weißt du, beratet den FC Ibiza, aber Watzke und Sammer ist einfach, genau, was das Thema Zeit betrifft, was das Thema Erwartungshaltung betrifft, was das Thema, du hast es hier um die Ecke im Waldstadion, hast du genau das Thema zu sagen, du hast einen Hellmann, der ihn aller Ruhe das Ding aufgebaut hat, groß gemacht hat. Du hast einen Krösche, der mit einer Ruhe, mit einer Klarheit, auch bei den Interviews, mit einer vernünftigen Erwartungshaltung, dem Dino Zeit gegeben, sondern der bleibt jetzt noch, auch wenn der ein paar Unentschieden gespielt hat und es war jetzt auch kein Hauruck-Haiopai-Fußball, aber der kriegt noch eine zweite Saison. So, und Şahin, wo sagst du, ich als Spieler, wenn ich mir das vorstelle, da, also diese gelbe Wand ist ja schon unfassbar beeindruckend. Natürlich als Fan ist es immer schön zu sagen, ach, dieses Gesing und so, aber da kriegst du ja schon weiche Beine mit der Erwartungshaltung, mit so Erlebnissen wie irgendwie Borsigplatz ist gefegt und dann klappt es doch nicht mit der Meisterschaft. Und dann sitzen die zwei Bösen da von der Muppet-Show oben auf der Tribüne und gucken die ganze Zeit grimmig, wenn es nach 45 Minuten noch 0-0 steht. Das heißt, wenn die mal weg wären und mal junges Blut, frisches Blut, die ein bisschen irgendwie positiv, genau diese Nagelsmann-Mentalität zu sagen, ey, das ist der BVB, das ist Borussia Dortmund. Guckt euch dieses Stadion an, guckt euch diesen Verein an. Wir nehmen jetzt mal richtig Anlauf und dann ballern wir sie alle mal weg. Und das geht halt nicht, wenn du so Motzkis da auf der Tribüne hast. Also,
wir sind ja bald weg.
Ja, Watzke, ja, aber sag mal, bleibt er noch ein bisschen, oder? Oder geht er auch dann?
Ich glaube, der geht auch. Der ist ja der Berater, glaube ich, vom Watzke. Also er berät Borussia Dortmund, aber im Zusammenhang.
Das macht der. Da komm mal, da musste ich erst in diesen Podcast kommen, um das zu erfahren. Ihr glaubt gar nicht, das ist wirklich sogar, also es ist einigermaßen ernst gemeint. Ja. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich in letzter Zeit von irgendwelchen Leuten gefragt wurde, wir haben ja immer auf den BVB angesprochen, was macht eigentlich Matthias Sammer?
Das ist
früher mal eine Rubrik hinten im Kicker mit so alten, ehemaligen Profis. Was macht eigentlich Matthias Sammer? Und dann kam so ein Bild von Jupp Heynckes, wie er mit seinem Schäferhund spazieren geht. Und jetzt
sind wir. Matthias Sammer als Schäferhund verkleidet.
Ja. Jede Woche auf der Tribüne, aber was weiß ich.
Jörn, alles andere als eine Initiativbewerbung für DAZN mehr als Skandal. Ich bitte darum.
Ist da was frei, Matthias?
Du, die Verbindung ist gerade ganz schlecht.
Entschuldigung. Der Matthias hat uns versprochen, dass wir bei Sky unterkommen. So, ich würde sagen, ich weiß gar nicht, wie steht es denn gerade bei den Deutschen? Das ist natürlich für euch jetzt wahnsinnig spannend, wenn ihr es irgendwie
am Freitag... Die Tore sind irre früh gefallen, das
glaubt man gar nicht. Aber der VAR, ich spiele das gerne nochmal. Also er
ist nicht gekommen, ist mit dem ICE angereist, hat nicht geklappt.
Ich so, oh.
Thomas Müller hat schon rot.
Ich ziehe die Tasse.
Wo ist denn das Spiel eigentlich?
In Ungarn.
In Ungarn.
Was ist das? Kennen Sie nicht die Stadt in Ungarn? Ungarn.
Ja, das ist was ist die Hauptstadt von Ungarn? Ungarn City. So.
Mein Name ist der Applaus für Matthias Esch.
Und wenn ihr irgendwie, wir müssen noch ein Set-Foto machen. Wenn ihr sagt, ich bin bei irgendeinem Thema komplett anderer Meinung, die haben so ein, also wirklich. Dann bitte an matthias.esch@gmail.com.
Unterstrich. Matthias, Instagram einfach. Matthias_esch.
Matthias oder
das ist mein Knuddelsee.
Süße Maus 18. Matthias, ich sage, hey, Mr. Esch. Wo sind wir denn am Wochenende, Matthias? Weißt du das schon?
Stadionumfrage findet wieder statt in Gladbach am Sonntag. Lass mich ganz zum, jetzt bringe ich euch nochmal kurz zum Lachen zum Schluss, weil ich habe in meinem Podcast Gästekurve am Anfang der Saison mich gefragt worden nach dem Hottake und da habe ich gedacht, ja, dann sage ich einfach mal, dass Gladbach absteigt, weil die spielen teilweise ganz furchtbar, aber jetzt mit Kleindienst sind die wieder besser und dann, ich bin so ein bisschen befreundet mit dem Stadionsprecher von Borussia Mönchengladbach, mit dem Knippi und ich wusste aber nicht, dass der meinen Podcast hört. Dann hat er mir eine Nachricht geschrieben, ob ich irgendwie noch alle Platten am Zaun hätte. sowas denn zu sagen? Und jetzt musste ich mich akkreditieren bei diesem Spiel.
Oh.
Und hatte schwitzige Fingerchen, als ich gedacht habe, oh Gott, hoffentlich hat der Knippi da nicht auf der Geschäftsstelle erzählt, hier den Esch stehen, den lass das schön draußen vorm Tor stehen. Aber hat geklappt. Also ich bin am Sonntag. Ja, lass mich rein. Aber ich bin am Sonntag bei diesem Spiel. Bin gespannt, wie es wird. Ja.
Matthias, wenn du das nächste Mal dich für die Forza SKE akkreditieren solltest,
in der Rückrunde tatsächlich. Ja, nee, ich war da schon mal und ich war auch schon mal akkreditiert. Und in der Rückrunde bin ich da, das weiß ich jetzt gerade nur nicht auswendig, aber es ist ein geiles Spiel, bei dem ich bin. Gegen Bayern Bochum. War schon. Weiß ich nicht, auswendig. Schicke ich dir, aber dann sage ich Bescheid.
Ja, auf jeden Fall. Da geht das Bier und die Wurst auf dich. Also danke für die Einladung.
Ja, ja. Man sieht, du bist oft im Pressebereich, weil der.
Ja. Ja, aber dann können wir. Du bist ja dann auch auf der. Dann
können wir danach.
Weil wir treffen uns einfach auf der Pressetribüne und machen einfach 90 Minuten Selfies.
Ja, das ist mein Beruf. Ja.
So, bitte liken, teilen, abonnieren. Matthias Esch ist auf Insta unter Matthias_Esch.
Richtig. Die 20 Euro PayPal ich dir auch noch zurück. Ja.
Was hast du?
Die 20 Euro PayPal ich dir zurück, dann sind wir quitt.
Danke, ja. Am besten dann alte Maus.
70. 69.
Leute, bitte. Ja, jetzt hat Jochen Kopf.
Nee, aber die Videos vom Herrn Esch sind sehr. Und Herr Esch schreibt auch bei Insta nicht nur Fußballredakteur, sondern auch irgendwie sowas wie also unterhaltsame Alltagshumor oder Alltagshumor.
Ja, zum Beispiel, ich habe ja eine Frau und ich habe auch ein Kind und das ist eigentlich schon wahnsinnig lustig, weil so erlebt jeden Tag wird man eigentlich. Ich habe letztens bei mir im Podcast gesagt, wenn man Vater ist, der ein oder andere unter euch weiß es schon oder wird es bald erfahren, man ist eigentlich, jeden Tag versagt man, also ist im Prinzip wie wenn man bei Borussia Dortmund arbeiten würde. Also es geht eigentlich so Hand in Hand. Ja, das ist eigentlich, also das ist so nah beieinander. Man macht jeden Tag was falsch und das ist oft sehr lustig auch. Deswegen,
darf man fragen, Junge oder Mädchen und wie alt?
Ja, darf man fragen, Mädchen, zwei. Also ein Mädchen, aber es zwei.
Ich soll mal kurz nachgucken, was?
Ja. Ja.
Meine ist 1,5. Ist zwar ein Hund, aber ist ähnlich.
Meine ist auch 2.
Das ist ein Hund.
Aber weiß wirklich, Entschuldige, jetzt, wir reden auch über Fußball, aber der Hund ist süß. Also der ja. Wir waren ja letztens bei Henny Nachtsheim von Badesalz und der hat irgendwie 14 Bagels daheim. Also war wirklich, also die wurden überfallen. Aber wenn Walid den Raum betritt, ist es so ein bisschen was von der Hundeflüsterer, wirklich. Also, Walid setzt sich auf die Couch. Vielleicht war es auch ein bisschen Angst, man weiß es nicht. Hat ja so leid. Aber die Hunde, also die haben den wirklich, ich war kurz davor, dem Walid auch aus der Hand zu fressen. Also wirklich, es war.
Ich ziehe halt Hunde an, nur leider nicht alle, die vier Beine haben. Also manchmal kommen auch zwei Beine, aber ich ziehe halt Hunde magisch an.
Man kann ja auch zwei Beine anziehen, wie Guido Maria Kretschmer. Aber es ist ein ganz anderes Thema.
Ja, schönen Feierabend, vielen Dank. Und Forza Germany. Tschüss. Much, der Herrn Matthias. Muah, Dankeschön.
Vielen Dank. Tschüss.
Dankeschön. Bis dann. Ciao.
Bye, bye.
Tschüss. Bye.